Zunächst einmal möchte ich erstmal den Schwerpunkt auf den Segen legen, was die Heilige Schrift zu diesem Thema sagt. Unser Thema heißt ja der Segen des Gebens. Und so wollen wir erst einmal auf den Segen schauen. Und da steht in den Sprichwörtern, Kapitel 10, 22 steht, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, oder? Der Segen des Herrn macht reich, die eigene Mühe fügt nichts hinzu. Der Plan Gottes ist es, dass wir im Segen leben. Der Mensch wurde geschaffen, um im Segen zu leben. So beginnt die Heilige Schrift. Wir lesen in Genesis 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das Erste, was wir hier sehen, ist, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Wir sollen immer in der Gemeinschaft mit Gott diesen Gott abbilden. Und dieser Gott ist nicht krank. Und dieser Gott ist nicht arm. Dieser Gott hat die Fülle. Aber jetzt müssen wir leben, lernen, hat die Freude, der Friede, die ganze Fülle. Vom Heiland wird gesagt, oder der Psalm 23 sagt es uns, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weil er unser Hirte ist, wird uns nichts mangeln. Und dann heißt es, er führt uns auf eine grüne Weidefläche, zu frischem Wasser. Und dann Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Welch eine Fülle ist uns da verheißen? Und wenn wir so zurückschauen zum Schöpfungsbericht, dann heißt es, dann wissen wir, der Mensch war gesegnet, um die Erde untertan zu machen. Der Garten Eden war eine Art Abbild des Segens, in dem der Mensch leben sollte. Und der Heiland spricht immer wieder vom Reich Gottes, das nahe herbeigekommen ist. Und zwar das Reich Gottes auf diese Erde. Aber im Laufe der Zeit hat auch unser christlicher Glaube gelitten. Er hat dadurch gelitten, dass wir auf einmal diesen Segen, den Gott uns verheißen hat, auf den Himmel hin transportiert haben. Wir haben dann immer wieder so diese Botschaft empfangen, hier musst du durchhalten, 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 aber alles, was du hier gut, treu durchhältst, das wird dir im Himmel belohnt, dafür wirst du im Himmel belohnt werden. das ist aus den heidnischen Religionen herausgekommen. Denn die heidnischen Religionen haben dieses Versprechen, dass da die Erde zwar sehr mühevoll und halt ja, so böse oder so wie sie ist, aber wichtig ist, dass wir in den Himmel kommen. Ich vermute, wie das geschehen ist, dass die Menschen auf den Himmel, es ist die Sehnsucht nach Gott, es ist die Sehnsucht nach dem ewigen Leben, und dieses ewige Leben ist weit mehr als das Leben hier auf der Erde. Aber das ewige Leben beginnt hier auf der Erde. Es beginnt nicht nach dem Tod. Wenn es nicht hier auf der Erde beginnt, werden wir es nach dem Tod nicht erleben. Das ist einfach ganz wichtig, das ewige Leben beginnt auf der Erde. Und wir müssen sehen, dass Gott diesen Auftrag den Menschen gegeben hat, hier auf der Erde Herr zu sein, die Erde unter sich untertan zu machen. Und diesen Befehl und diesen Plan hat er nicht aufgegeben, denn Gott gibt nie einen Plan auf. Der hat diesen Plan für diese Erde nicht verlagert auf den Himmel. Er hat einen Garten geschaffen, einen wunderbaren Garten. Dann hat er die Menschen geschaffen und dann hat er den Menschen in diesen Garten hineingestellt. Aber dann kam der Sündenfall. Man könnte sagen, dieser heilige, herrliche Plan Gottes zerbrach, wenn man sich das so überlegt. Man könnte sagen, alles wurde verdreht. Der Plan Gottes wurde mehr oder weniger ins Gegenteil verdreht. Der Mensch, er wurde nicht das Abbild Gottes oder Mitarbeiter Gottes, sondern er wurde mehr oder weniger, und an vielen Stellen können wir es sehen, das Abbild des Teufels und das Werkzeug des Teufels. Ja, und als dieser Sündenfall geschah, da entfernte Gott den Menschen aus dem Garten Eden. Der Erdboden wurde seinetwillen verflucht. Unter Mühe sollst du dich von ihm ernähren, alle Tage deines Lebens, lesen wir. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das war passiert. Aber ganz anders war es im Plan Gottes. Ja, aber unser Gott, seine Wege sind immer höher als unsere Wege und seine Pläne auch. Und so hat er nicht umsonst den Menschen gesegnet. Der Mensch war gesegnet. Und vom Segen heißt es, der Segen, der hat eine Kraft bis ins tausendste Glied. Der Segen, der auf diesem Adam, über diesem Adam und seine Frau ausgesprochen war, war kraftvoller als alles, was passiert ist. Und so, aufgrund dieses Segens, ging eine Segenslinie weiter in den Nachkommen Adams für solche, die mit Gott lebten. Die Möglichkeit also, mit Gott zu leben, war dennoch immer noch da. Von Henoch heißt es, Henoch wandelte mit Gott, dann war er nicht mehr, denn Gott hatte ihn aufgenommen. Und dann heißt es, im Hebräerbrief lesen wir, dieser Henoch, der zählte zu den Helden des Glaubens. Der wird da aufgezählt. Also war dieser Garten Eden und alles, was Gott damals schon im Plan hatte und auch so vorgebildet hat, etwas, was mit dem Glauben eng verbunden war. Vor allen Dingen mit dem Glauben Gottes, der im Glauben diesen Menschen segnete, diesen Adam, obwohl er wusste, was dieser Adam tun würde. Wir sehen hier, Gott glaubte an den Menschen, den er geschaffen hat, obwohl dieser Mensch ihn dann so verraten hat. Das, was im Garten Eden passiert ist, das war Hochverrat an Gott und an sein Wort. Dann gab es aber diesen Henoch, der wandelte mit Gott. Der glaubte. Und man müsste sich so fragen, wie konnte das sein? Zu einer Zeit, wo die Menschheit immer mehr entartete. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 5 lesen wir: Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht zu sehen bekam, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung war ihm bezeugt worden, dass er Gott gefiel. Das war das Einzige, was er erreicht hat. Er kriegte diese Botschaft, dass er Gott gefiel. Und dann heißt es sofort, weiter im nächsten Vers im Hebräerbrief: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also war dieser Henoch der in dieser Nachkommenschaft die Segenslinie aufnehmen konnte durch den Glauben und einfach diesem Gott glaubte und dadurch im Glauben mit diesem Gott, die Heilige Schrift sagt, das wandelte. Das ist so ein altes Wort, was wir gar nicht mehr so richtig sprechen, aber dieses mit Gott gehen, mit Gott leben. Und dieser Henoch war der Urgroßvater Noahs. Lamech, der Vater Noahs oder der Sohn von Henoch, gab ihm, dem Noah, den Namen Noah. Denn er sagte: Dieser wird uns Trost verschaffen in unserer Arbeit und in der Mühsal unserer Hände, um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. Ich lese nochmal: Dieser wird uns Trost verschaffen in unserer Arbeit und in der Mühsal unserer Hände, um den Ackerboden, den der Herr verflucht hat. Also wir sehen, in dieser doch harten Situation, die nach diesem Sündenfall geschehen ist, wo eben der Ackerboden verflucht war, in dieser Situation gab es einen, diesen Henoch, der über alles schwebte, möchte ich mal sagen. Und zwar derartig, dass er nicht mal sterben musste. So einfach in den Himmel hinweggenommen wurde. Und dieser Henoch hat seinem Sohn erzählt und hat auch seinem Enkel von diesem Gott erzählt. Sodass dann dieser Noah plötzlich da war, mit dem Gott wieder einen Bund machen konnte, um seinen Plan, der im Garten Eden mehr oder weniger, so nach außen sieht es aus, gescheitert ist, um diesen Plan weiterzuführen. Also es war ja so, Gott gereute es, dass er den Menschen geschaffen hatte. So schlimm war, ist es geworden. So entartete der Mensch. Aber da gab es diesen Noah. Und dann von dem heißt es, Noah aber hatte in den Augen des Herrn Gnade gefunden. Und mit Noah beginnt eine neue Menschheitsgeschichte, als die Sündflut über die Erde ging. Dies ist die Geschichte Noahs, heißt es in Genesis 6, Vers 10. Noah war ein gerechter Mann, untadlich unter seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. Und dann heißt es weiter von ihm, Noah tat so, ganz wie es ihm Gott befohlen hatte, tat er. Das ist so zweimal ausgesprochen. Im Gegensatz zu seinem Vorfahren Adam, der diesen einzigen Befehl, den Gott gegeben hat und das Gebot nicht tat. Du sollst nicht essen von diesem Baum. Aber Noah tat so ganz. Daraus ist eigentlich schon zu sehen, dieser Adam tat so nicht ganz. Noah tat ganz, wie Gott ihm befohlen hatte. Und dann heißt es wieder in Genesis 7, Vers 5, Noah tat ganz so wieder, wie es ihm der Herr befohlen hatte. Und er bleibt dann mit seiner Frau, mit seiner Familie, überlebt er die Sintflut. Wir müssen überlegen, er baute eine Arche, weil Gott ihm gesagt hat, es wird Regen geben, und die Menschheit wird untergehen durch eine Sintflut. Und es war eine Zeit, wo es nie Regen gegeben hat. Der Noah konnte sich überhaupt sowas gar nicht vorstellen. Aber er tat so, wie Gott es sagte. Und so baute er eben auch die Arche. Und so überlebte er. Und ich habe so einen inneren Impuls von Gott, dass die Zeit jetzt gekommen ist für uns auch, so wie Noah, hinzuhören, um eine Arche zu bauen. Arche ist vielleicht nicht richtig, aber so sich vorzubereiten auf das, was kommt. Ja, und dann ist natürlich, dann könnte man denken, ja, du liebe Zeit, dieser wunderbare Mann Gottes. Aber wenn Sie die Heilige Schrift lesen, dann sehen Sie, es dauert nicht lange und schon ist die Rebellion, die durch den Sündenfall geschehen ist, wieder da, meldet sich bei den Nachkommen Noahs. Und es kommt zum Turmbau zu Babel. Und Gott muss wieder eingreifen. Und die Sprachverwirrung kommt, an der wir bis heute zu leiden haben. Denn die Sprachverwirrung, die damals geschehen ist, ist nicht nur eine Verwirrung dadurch, dass man verschiedene Sprachen spricht, sondern man spricht die gleiche Sprache und spricht doch verschiedene Sprachen. Die Sprachverwirrung hat tiefere Bedeutung. Ich bin im Ausland gewesen, mit Menschen zusammengekommen, denen ich gar nicht sprechen konnte, nur mit so ein bisschen die Zeichen und so. Und wir haben trotzdem uns verstanden. Dagegen kann man mit Menschen wunderbar sprechen und spricht trotzdem eine andere Sprache. Ja, und dann kommt nach dieser Sprachverwirrung, schon in dem nächsten Kapitel, ist Gott auch immer noch im Regiment und findet wieder einen Mann, diesen Abraham. Und den wollen wir uns anschauen. Da heißt es in Genesis 12,1, da sprach Gott zu Abraham: Ziehe fort aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich werde segnen, die dich segnen, und die dich verwünschen, werde ich verfluchen. Durch dich sollen gesegnet sein alle Generationen der Erde. Wir wissen dann, wie die Geschichte weitergeht. Abraham tat. Er ging, zog aus dem Land, und das war schon was. Aber er trennte sich nicht ganz von seiner Verwandtschaft. Er nahm Lot mit sich. Mit dem hatte er vielleicht ein besonderes Verhältnis. Der war so vielleicht so sein Ziehsohn. Und den nahm er mit sich. Und dann wissen wir aus der Heiligen Schrift, wie es zu Streit kommt zwischen Lot, das heißt mehr zwischen den Hirten Lots und den Hirten Abrahams. Weil etwas geschehen ist mit diesem Abraham und eben auch dadurch, dass dieser Lot mit dem Abraham zusammen war, mit Lot. Beide wurden reich. Von Abraham heißt es, Abraham war sehr reich. Abraham war der Mann, der diese Segenslinie wieder aufnahm, der in diesen mehr oder weniger, nach allem, was wir da so lesen von ihm, darin geblieben ist und etwas sich ereignet hat. Er war sehr reich. Was haben wir am Anfang gehört? Der Segen des Herrn macht reich. Ohne Mühe. Der Segen des Herrn macht reich. Und wir werden wieder zurückfinden zu diesem Segen des Herrn. Und dieser Segen des Herrn wird den Geist der Armut brechen. Und der Segen des Herrn wird die Wirtschaftskrise hier überwinden, die im Segen des Herrn sich befinden. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Abraham war sehr reich. Abraham war ein Mann, der gesegnet war. Und Gott sagt, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Wir haben heute bis hierher Reichtümer gesammelt. Die haben wir gesammelt. Mit viel Mühe und manchmal auch mit viel Schuld. Aber nicht um ein Segen zu sein für unsere Mitmenschen. Das ist der ganz große Unterschied. Jedenfalls, es kommt, waren beide sehr reich. Es ist wirklich so ein Gesetz Gottes. Lot hat mit Abraham zusammengelebt und hat sich auch, ich möchte mal so sagen, in den Geschäftsbedingungen oder in geschäftlichen Situationen ein bisschen an Abraham orientiert und hat den Segen erlebt und wurde eben auch sehr reich. Und dann gab es den Streit zwischen den beiden und sie mussten sich trennen. Und jetzt kommt das Geheimnis Abrahams. Das Geheimnis Abrahams, warum er so reich war ohne Mühe. Es wird nirgendwo steht nirgendwo geschrieben, dass er sich abmühte, sondern der Segen fiel ihm zu. Und wenn Sie einmal die Heilige Schrift darauf lesen, wie, was Segen bedeutet, dann werden wir staunen. Wir haben das viel zu sehr. Wir haben viel zu sehr die Heilige Schrift vergeistlicht. Wie ich das eben schon gesagt habe, wir haben alles so in den Himmel hinein projiziert. Aber es war ganz konkreter Segen. Es wird auch gesagt, er war reich an Gold und Silber und an Vieh und so. Er war reich. Ganz normal reich. Aber jetzt wollen wir schauen, warum das so war. Abraham, es kommt zu diesem Streit und jetzt müssen sich beide trennen. Und jetzt leben sie in diesem Land. Und jetzt gibt Abraham dem Lot die Wahl. Er sagt, Streit wollen wir nicht haben, also trennen wir uns. Ich möchte auch immer wieder in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, wenn Sie in Streit plötzlich geraten mit irgendetwas, bleiben Sie nicht im Streit, sondern wenn der andere etwas um etwas streitet, dann lassen Sie los. Dann denken Sie daran, was auch Jesus gesagt hat, will einer deinen Rock, dann gib ihm auch den Mantel. Streitet er sich deinetwegen, dass du ihm da irgendwo mit ihm gehst und ihm beistehst oder irgendwie, dann geh noch eine Meile mit, gib noch dazu. Das werden wir nachher noch hören, das sind alles die heiligen Gesetze des Reiches Gottes. Also auch aus dem Grunde hat Abraham eingegriffen und hat gesagt, denn er wusste, wenn dieser Streit weiter bleibt, Streit ist etwas, was unwillkürlich, unweigerlich in den Mangel führt, in Neid, Eifersucht und all diese Dinge führen in Neid, in Trockenheit, in Neid, in Mangel. Und deswegen trennt sich Abraham von ihm, von Lot. Und dann sehen wir den Unterschied. Er sagt, du wähle. Und der Lot schaut und guckt, wo die fruchtbarste Gegend ist. Und die war damals zu der Zeit um Sodom und Gomorra, dieser Bereich war sehr fruchtbar. Und Lot wählt diesen Bereich. Und wenn wir jetzt dazu uns hinschauen und wissen, wem war das Land verheißen? Das Land gehörte Abraham. Und dennoch gab er dem Lot den besten Part, möchte ich mal so sagen. Also, das Erste, was wir da sehen, Abraham gibt. Lot wählt diese wunderbare Gegend, diese fruchtbare Gegend, obwohl ganz offensichtlich schon zu sehen ist, dass die Menschen in Sodom böse waren. Und nachher wissen wir ja, Lot leidet daran sehr. Abraham, er war ein Geber. Und er war ein Geber, nicht weil er... So, es gibt ja so dieses natürliche Geben. Es gibt Menschen, die können gut und gerne geben. Aber Abraham war anders. Abraham gab, weil er auf Gott vertraute. Weil er einfach darauf, auf den Segen vertraute. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Er vertraute auf Gott und auf diesen Segen. Und deswegen konnte er dem Lot das Beste geben. Und vertraute, dass Gott ihn segnet. Weiterhin segnet, weil der Segen auf ihm ruht. Er wusste, der Segen kommt vom Herrn. Und dann kommt jetzt noch etwas. Abraham lebte im Glauben an die Verheißung: Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Er sah nicht auf das Land, sondern auf die Verheißung. Das ist das, was diesen Abraham ausmacht. Du sollst ein Segen sein. Abraham wusste genau, oder sein Herz hat sich damit beschäftigt, dass Gott ihm den Segen verheißen hat und dass er ein Segen sein sollte. Und diese Verheißung hat sein Herz erfasst. Er sah sich gesegnet und ein Segen sein, in einer Art, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Er sah das Wort Gottes bereits so in Existenz, dass er sich so verhalten konnte, aus dieser Verheißung heran: Ich will dich segnen, konnte er geben. Aus dieser inneren Verheißung konnte er ein Geber sein. Aus dieser inneren Haltung heraus konnte er in einem Land wohnen, das Gott ihm verheißen hat, steht als Fremder. Gott hat ihm ja gesagt, ich werde dir dann in ein Land führen. Und er konnte in diesem Land als Fremder führen. Und da sagt uns die Heilige Schrift im Hebräerbrief, Kapitel 9, in diesem Kapitel, wo es über die Helden des Glaubens geht, da sagt er: Durch Glauben ließ er sich als Fremder im Land der Verheißung wie in der Fremde nieder und wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten. Denn er wartete auf die Stadt mit festen Grundmauern, deren Planer und Baumeister Gott ist. Auf diesem Weg hin, weg von Ur, von Chaldäa in dieses Land hinein, auf dieser weiten Wegstrecke, hat Abraham dieses Geheimnis in seinem Herzen verinnerlicht und immer wieder so sich damit befasst, bis dieser Glaube aus seinem Herzen, ich möchte mal so sagen, direkt herausströmte. Und als er dann in dieses Land kommt und sieht die Menschen da, und da wohnen ganz andere und da gehört ihm nichts, wir müssen uns vorstellen, Gott hat ihm ein Land gegeben, das ganze Land hat Gott ihm gegeben, und als seine Frau stirbt, da kauft er ein Stück Land, um seine Frau zu beerdigen. So lebt er als Fremder in diesem Land, von dem er sich ganz und gar als Besitzer, als König, könnte man sagen, dieses Landes sah. Und auch seine Söhne und seinen Enkel, denen hat er dieses Geheimnis auch mitgeteilt, und sie konnten in dieser Weise leben, weil sie auf diesen Plan Gottes Ausschau hielten, auf diesen Plan Gottes ihre Augen hin ausgerichtet haben. der im Garten Eden begonnen hat. Und dass sie wussten, dieser Plan, den hat Gott beibehalten. Da gibt es noch eine wunderbare Schriftstelle im Psalm 127, Vers 1. Wenn das Haus nicht baut der Herr, die Bauleute mühen sich vergeblich. All diese Dinge, die hatte Abraham ja verstanden oder in seinem Herzen erfasst. Und dadurch war er ein Geber. Er war ein Geber, er gab schon ein Stück seines Landes ab, obwohl er als Fremder in diesem Land lebte. Er war ein Geber aufgrund der Verheißung. Aufgrund des Planes Gottes, in dem er sich hineingenommen sah. Und wenn wir jetzt so hinschauen, er gab seine Heimat auf und zog in ein neues Land. Und das einfach auf Gottes Wort hin. Es ist immer die Verheißung. Und so konnte Gott diesen Abraham in das Land der Verheißung auch führen. In das gelobte Land. Und dann können wir jetzt etwas uns anschauen. In welch ein Land führt Gott diesen Abraham? Er führt ihn in das gelobte Land, haben wir gesagt. Und dieses gelobte Land, was war das für ein Land? Es war der Garten Eden. Es war der Garten Eden. Der Gesegnete findet seinen Weg zurück in das Land des Segens, wo Milch und Honig fließt. Aber die Zeit war noch nicht reif. Vor dem Garten Eden standen die Cherubim mit dem lodernden Flammenschwert, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Denn noch war der Nachkomme Abrahams nicht geboren, dieses Lamm Gottes, das den Weg zum Baum des Lebens freisetzte und damit zum Garten Eden. Als ich diese Zusammenhänge betend betrachtete, da wusste ich auf einmal, dass diese Verheißung, die Gott plötzlich dem Abraham gibt, ein Nachkommen zu haben, und dass diese Verheißung so viel Umwege auch für Abraham bedeutet hat, dass es hier um sehr viel mehr geht, als nur um ein Kind zu bekommen. Hier geht es um den Nachkommen zu bekommen, der im Plan Gottes von großer Bedeutung geht. Wir sehen, mit welch ein Unrecht geschieht an Gott und seinem Plan und damit eben auch an den Plan unseres Segens. Alleine dadurch, dass wir einfach so leichtfertig Abtreibung begehen. Dass wir diese Ehrfurcht nicht haben für unsere Nachkommen. Dass wir auch die Ehrfurcht vergessen haben, zu wandeln, wie Henoch gewandelt hat, damit es Nachkommen gibt, diesen Noah, der die ganze Menschheitsgeschichte gerettet hat. Denn stellen Sie sich vor, dann über diese Linie konnte dieser Abraham gefunden werden und dieser Abraham, in dessen Nachkommen gab es diese Jungfrau, die Gott die Möglichkeit gegeben hat, Mensch zu werden. Wir haben keine Ahnung, was es heißt, mit Gott zu gehen, auch für unser Nachkommen. Also, Abraham war ein Geber auf das Wort Gottes hin. Er gab seine Heimat um des Reiches Gottes willen. Was sagt der Herr? Er sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Trachtet nach diesem heiligen Plan, den Gott im Garten Eden begonnen hat. Dann wird euch alles andere zufallen. Er gab seinen Mitmenschen das Beste. Vor allem aber gab er Gott. Und jetzt wollen wir an die entscheidende Stelle des Gebens einmal hinschauen, dass es etwas gibt bei allem, was Gott uns gibt. Ist es in der Ordnung Gottes, dass Gott sagt, der zehnte Teil gehört ihm. In Levitikus Kapitel 3, 27, 30 lesen wir, jeder Zehnte vom Boden, vom Saatbetrag, des Feldes, wie von den Baumfrüchten, und er wird aufgezählt, gehört dem Herrn. Er ist dem Herrn geweiht. Oder dann eben, hier habe ich das auch noch hingeschrieben, ehre den Herrn mit deinem Vermögen, mit den Erstlingen von allem, was einkommt. Und dann heißt es, so füllen sich mit Korn deine Speicher und deine Fässer laufen über vom Wein. Jeder von Ihnen wird die Erfahrung gemacht haben, dass er gegeben hat und dass er auch in der Kirche vom Geben gesprochen wird, oder wenn Sie irgendwo waren, wo man vom Geben gesprochen wird, haben und gegeben haben, wenn irgendwelche Briefe in Ihr Haus kamen, wo irgendwelche Werke des Herrn um Spenden gebeten und haben sie gegeben. Aber ich vermute, dass es ihnen gegangen ist, wie es mir gegangen ist. Ich habe da fleißig gegeben. Aber dann habe ich immer wieder hingeschaut, das, was da, hat sich noch nicht erfüllt. So werden mit Korn deine Speicher über und die Fässer mit Wein überfließen. Ich habe nie Mangel gehabt, das muss ich sagen, als ich das Geben gelernt habe, ich habe nie Mangel gehabt. Ich habe immer Überfluss gehabt, immer mehr, als ich brauchte. Aber wenn ich in die Heilige Schrift hineinschaue und mir den Abraham anschaue, sehe ich, dass ich da noch viel zu lernen habe oder damals, wo ich das so erkannt habe, hatte. Vielleicht haben Sie auch diesen Wunsch, wenn ich das Geld hätte, würde ich das geben, zum Beispiel. Würde ich hier geben und hier gerne geben, aber dann war das nicht da zum Geben. Und dann habe ich gebetet. Und dann hat mir der Heiland diesen Zusammenhang mit Abraham erklärt. Es geht nicht nur, dass wir geben. Es bleibt auf der menschlichen Ebene, wenn wir geben. Und Gott sieht das an und segnet uns auch und es wird uns gut gehen und wir werden keinen Mangel haben und alles, was wir geben, vermehrt sich auch in gewisser Weise. Aber das, was Gott im Plan hat, wo der Segen herabfällt in Fülle und zwar ohne Mühe, das habe ich nicht. Und dann habe ich dann erst so gedacht. Ich sage, das ist ja auch nicht nötig. Du kommst ja gut klar, und warum nicht? Und da war ich so damit, das muss man ja auch nicht. Und außerdem, dass dann auch noch die Belastung mit diesem vielen Geld, nicht? Ach nee. Und auf einmal merkte ich, wie der Herr damit nicht zufrieden war. Wie der einfach gesagt hat, du musst dich nicht belasten mit dem Geld, wenn du es hast, du brauchst es nur zu geben. Und dann dachte ich, ja, das ist doch wahr. Du brauchst es nur zu geben. Und dann hat mir Gott ein Geheimnis offenbart. Zu dem bin ich jetzt. Und ich habe jetzt ein kleines Glaubensprojekt. In dem bin ich jetzt, dass wir nicht geben auf dieser menschlichen Weise. Das tun auch andere, das tun auch die Heiden. Sondern dass wir geben aus der Fülle des Reiches Gottes, aus der Fülle der Verheißung, um diesen Gott abzubilden, dem Himmel und Erde gehört und der es uns Menschen gegeben hat, um diese Fülle abzubilden, um diesen Segen offenbar zu machen, im Angesicht des Fluches, der auf der Menschheit lastet. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn wir diese Botschaft jetzt bei diesen Geschäfts- oder wirtschaftlichen Finanzkrisen erfassen und wir werden lernen, vom Himmel, aus diesem Himmel, aus dieser Verheißung, aus dieser Fülle Gottes zu geben, aus dem Wort Gottes herauszugeben, was sich in unserem Herzen manifestiert, und werden für die Menschen da sein, die Not haben, werden wir nicht lange mehr irgendwelche Trommeln schlagen müssen, kommt doch dahin und hört das Wort Gottes, kommt doch dahin und hört das Wort Gottes. Die Menschen werden kommen und wir werden ihnen zu essen geben, wie uns der Herr gesagt hat. Wir werden gehen, wie dieser Elia gegangen ist, der nichts hatte, angewiesen war von Gott, aber sich von Gott führen ließ und dann in das Haus segnete, in dem er war, dass das Mehl nicht mehr aufhörte und der Krug auch nicht, der Ölkrug. Wir werden der Gesegnete sein, wo immer wir gehen. Der Segen wird sich auf die lagern, wo wir sind. Als Jakob beim Laban war, diesem Typen, möchte ich mal sagen, der es aufs Geld abgesehen hatte und dem Laban seinen Lohn immer wieder veränderte, segnete Gott den Jakob und der Laban musste sagen, durch dich werde ich gesegnet, und wollte ihn nicht hergeben, nicht ziehen lassen. Als Josef, dieser Gefangene, im Gefängnis sitzt, merken die Gefangenen, da ist ein Gesegneter. Oder als er als Sklave im Hause Potiphas war, merkt Potiphar, da ist ein Gesegneter. Und sein Haus wird gesegnet. Und dann kamen natürlich die Angriffe, dass er dann ins Gefängnis kam, aufgrund einer Verleumdung. aber auch im Gefängnis war er der Gesegnete und segnet. Und den Plan, diesen heiligen Plan, den Gott mit Josef hatte, dem er ihn anvertraut hatte durch Träume, diesen Plan behielt Josef im Herzen. Und was geschah? Eines Tages war der Plan Gottes erfüllt, so wie bei diesem Abraham, der als Fremdling gelebt hat. Dieser Josef lebt als Gefangener, aber er hatte den Plan im Herzen, den Plan Gottes, den Plan des Segens. Er hatte den Plan des Reiches Gottes, den Plan mit seinem Volk. Und dann kam der Tag, wo er vor Pharao geführt wird und wo er in die höchsten Positionen hineinkam, schlagartig, von einem Tag zum anderen Tag. Und was tat dieser Josef? Warum hat Gott ihm diesen Plan ins Herz gegeben? Warum hat er vor ihn hingeführt? Bei allem, was da mit seinen Brüdern geschehen ist, die neidisch auf ihn waren, wo Josef sagt, aber Gott hat einen anderen Plan. Er hat mich vor euch hergeschickt, hierher, um euretwillen, um in dieser Hungersnot euch zu retten, um euch. Und dann hat er diese Scheunen gebaut und dann kamen die Menschen nach Ägypten in dieser Hungersnot und hatten die Möglichkeit, Korn zu kaufen. Sehen Sie, hier geht es um ganz andere Dimensionen. Und so werden wir hineinfinden in diesen Segen, den Segen Abrahams, denn durch Jesus Christus sind wir da hineingekommen. Und es wird höchste Zeit, dass dieser Segen Abrahams sich auf uns und durch uns mitteilt, damit wir unter Umständen Arbeitsplätze schaffen. Dinge, vor allen Dingen die Arbeitsplätze, die wir haben als Christen, dass die Gesegnete sind. Dass die Firmen, in denen wir arbeiten, der Segen darauf liegt. Dass sie nicht angetastet werden können durch die Wirtschaftskrise. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin mit einigen jungen Männern so im Gespräch, denen ich dieses ein bisschen so mitteile und erlebe das, wie dieser Mensch lernt, im Segen zu wandeln und im Segen zu gehen und im Glauben zu gehen und wie plötzlich die Firma merkt, dass sie durch ihn gesegnet werden, dass sie sich verwundern. Und er hat dann so ein bisschen Überschwang, wie so junge Leute sind, meinte er, weil er so gemerkt hat, der Segen Gottes lag auf ihm. Er könnte das jetzt noch ein bisschen verbessern und was anderes machen. Hat er sich um eine andere Arbeitsstelle bemüht und ich habe das so gesehen und gedacht, er wird schon merken. Und dann auf einmal merkte er, da hatte er sich so rosarote Vorstellungen gemacht. Ja, und dann hat er mir dann so zu verstehen gegeben, er wäre ja gern wieder zurückgegangen in seine alte Firma. Aber dann war es auch so, sehr, so lieb von und so nett von ihm, an seinem Platz war jemanden. Und er hat gesagt, du, den möchte ich auf keinen Fall vertreiben. Der hat jetzt meinen Platz und das möchte ich auch nicht. Dann haben wir so gebetet und dann kam mir so der Gedanke, geh doch mal hin und sag doch einfach zu deinem Chef. Du hast doch ein gutes Verhältnis mit ihm. Sag ihm doch einfach, dass du einen Fehler gemacht hast. Aber mehr sag nicht, sondern dass du einen Fehler gemacht hast. Das hat er dann auch gemacht. Und dann hat dieser Chef sofort gesagt, ach ja, aber sofort gesagt, aber nein, nein, ich möchte nicht abmachen, sie war nicht etwas, ich möchte den Menschen. Der hat seinen Platz und den soll er behalten. Und dann hat er irgendwie, ja jedenfalls, es war Einstellungsstopp in dieser Firma und man konnte ihn nicht einstellen. Und plötzlich änderte sich das, obwohl Einstellungsstopp war und immer noch ist, haben sie diesen Mann wieder eingestellt. Seit ein paar Wochen ist er wieder da oder 4 Wochen. Weil sie gemerkt haben, dass sie durch diesen Jungen gesegnet sind. Sehen Sie? Ganz normale Menschen, die gar nicht, die gar keinen Glauben in dem Sinne leben, wie wir es tun. Sehen Sie, wir wollen diese Dinge lernen. Und sie sind so wichtig, dass wir sie lernen. Und dann werden wir da hineinkommen. Und dann werden wir auch lernen zu geben, anders geben.